Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
Einen Zukunftstrend bei der Transformation der Lebensmittelproduktion stellt das datengetriebene Farming dar. Mit Dr. Maximilian Hartmann, Mitgründer und CEO von V-Greens in Essen, habe ich über den vollautomatisierten und klimaunabhängigen vertikalen Anbau von Erdbeeren gesprochen. Hierfür fungiert das Unternehmen als Technologieanbieter und Hartmann erklärt nicht nur die wesentlichen Elemente des Geschäftsmodells, sondern auch, warum dabei gerade die Erdbeere im Mittelpunkt steht.
Die Erdbeere war dann so das erste Produkt, bei der wir gemerkt haben, dass es sowohl technisch als auch ökonomisch machbar ist. Und wie Sie vollkommen richtig ausgeführt haben, ist die Erdbeere schon sehr speziell. Unser Biologe würde sagen, sie ist eine Diva. Ja. Sie ist anspruchsvoll in der Produktion, sie ist in der Logistik anspruchsvoll. Wir haben aber zugleich, auch wenn wir die ökonomische Betrachtung mit einnehmen, ein Produkt, was global nachgefragt ist und wo vor allem die Angebotsstrukturen als solches, insbesondere im europäischen Raum, zunehmend wegbrechen. Gerade der domestische Markt in Deutschland zeichnet sich dadurch aus, dass wir immer weniger heimisch produzieren können, was dann quasi gerade durch die Importware kompensiert wird, um der Marktnachfrage gerecht zu werden. Ja, lieber Herr Dr. Hartmann, herzlich willkommen bei Paul am Puls. Im Mittelpunkt unseres Podcasts stehen ja wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Und heute möchte ich mit Ihnen gerne vor Ort mal in Essen über die Zukunft der Lebensmittelproduktion sprechen. Ihr Startup V-Greens steht für datengetriebenes Farming. Was muss man sich als Laie darunter vorstellen? Ja, also zunächst einmal ganz vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freue ich mich sehr auf den Austausch. Wir können V-Greens, um das vielleicht einmal generell einzuordnen, weniger im Bereich der Primärproduktion sehen. Das heißt, wir produzieren keine landwirtschaftlichen Erzeugnisse, sondern verstehen uns vielmehr als Technologieanbieter für ein, ja, im weiteren Sinne System, was es dann erlaubt, 365 Tage im Jahr ressourceneffizient und wetter- und saisonal unabhängig zu produzieren. Das heißt, im weiteren Sinne, dass es unabhängig davon ist, ob ich beispielsweise unsere Technologie nutze, um in der Wüste von Dubai, irgendwie in einer Megacity wie Singapur oder halt hier vor Ort in Essen im Ruhrgebiet 365 Tage im Jahr zu produzieren. Und orientieren uns dabei technisch sehr, sehr stark an dem Status quo aus dem holländischen Gewächshausanbau, quasi Venlo-Gewächshaus, und zum anderen Vertical Farming. Und unsere Farmen funktionieren dabei im weiteren Sinne als eine Art Data-Maschine. Das heißt, wir haben über unseren Farmen Sensorik implementiert und diese Sensorik erfasst dann Umweltdaten darüber, wie zum Beispiel Temperatur ist, wie das Licht entsprechend angesteuert werden muss und wiederum Daten über die Pflanze selbst und haben dabei jetzt erstmal die Erdbeere als Blaupause und unsere Modelle erlauben es dann wiederum 24/7 das bereitzustellen, was eine Pflanze benötigt, um im weiteren Sinne auf Knopfdruck Erdbeeren zu produzieren. Das heißt quasi eine Art Lizenzgeschäft für die Infrastruktur hardware-seitig und software-seitig, um das ganze Jahr klimatisch und saisonal unabhängig produzieren zu können.
Mhm. Ich habe auf der Homepage gelesen, es stand etwas von KI gesteuert. Haben Sie die entsprechende Software selbst entwickelt dafür? Ist das quasi auch Kern des Geschäftsmodells?
Genau, also das würden wir auch oft absolut auf unser Herzstück bezeichnen. Das Gesamtmodell setzt sich dabei wiederum aus verschiedensten Teilmodellen zusammen. Wir haben zum einen eine eher strategische Komponente. Da geht es vor allem darum, dass wir ansteuern, ob wir beispielsweise eine Pflanze, in dem Fall eher 6 bis 9 Monate im System behalten. Wir haben eine Art operatives Modell, was entscheidend ist im KI-Kontext, wo es darum geht, dass wir ja situativ prüfen, wie es der Pflanze geht. Da geht es vor allem um metabolische Prozesse, die wir als solches erfassen und ja verschiedenste Schnittstellen, die sich dann von Image Analysis, wo es dann zum Beispiel darum geht, den Reifegrad der Erdbeeren zu erkennen, einmal alles zusammenzuführen. Und ganz einfach gesprochen ist das, was wir softwareseitig entwickeln,
oder zum Ziel, dass wir eine selbstlernende Softwareinfrastruktur haben, die in den Regelkreis von Automationstechnik integriert wird, sodass man dann in dem Fall ja auf Knopfdruck Erdbeeren produzieren kann.
Mhm. Also vollautomatisiert, autonom, da muss quasi kein Mensch mehr stehen und irgendetwas prüfen, sondern das machen die Sensoren, von denen Sie gesprochen haben, die dann auch dazu führen, dass es mehr Nährstoffe gibt, dass es mehr Licht gibt und ähnliche Dinge. In dem Zusammenhang aber braucht das nicht sehr viel Energie.
Mhm. Die Energiekomponente ist sicherlich ein, ich würde sagen, die Achillesferse vom Vertical Farming, womit wir ursprünglich gestartet haben. Wir haben über die Zeit natürlich gemerkt, dass gerade dann die ökonomische Perspektive immer mehr berücksichtigt wird von der technischen Exploration hinzu. Wir prüfen gerade den Market Proof, dass man sich stärker am Bereich der Benchmark orientieren muss. Das heißt quasi von dem Ursprungsgedanken, der wir entwickeln Turnkey-Ready Farms, die komplett geschlossen sind, hinzu vor allem für einen europäischen Raum, wir nutzen zusätzlich Sonnenlicht. So, das heißt, wir als V-Greens haben jetzt eine technische Infrastruktur, einerseits mit einem geschlossenen Ansatz, wo wir artifiziell auch Licht einsetzen. Das kann dann zum Beispiel für die Wüste sein oder für den skandinavischen Raum, wo man dann kein Sonnenlicht benötigt. Für den europäischen Raum ist es sehr, sehr stark am Gewächshausanbau orientiert. So, und um auf Ihre Frage konkreter einzugehen, es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, gerade der Technologie, die wir nutzen. Es ist trotzdem eine gewisse Varianz festzustellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das Gewächshaus als solches nehme, haben wir ungefähr 5 Kilowattstunden pro Kilogramm in der Produktion. Wohingegen, wenn ich ein komplett geschlossenes System nehme, bin ich auch relativ schnell bei 25 bis 30 Kilowattstunden pro Kilogramm. Und das muss natürlich dann auch im Einklang sein mit den Energiekosten oder generell mit dem ganzen Setup vor Ort.
Müssen Sie noch, wie in Teilen der Landwirtschaft, Pestizide einsetzen?
Jetzt ist es so, naturgemäß in den geschlossenen Systemen, dass der Schädlingsbefall mit einem deutlich geringeren Risiko versehen ist. In dem komplett geschlossenen System, was wir jetzt auch hier in dem Fall auf der Zeche Zollverein stehen haben, setzen wir keine Pestizide ein, sondern man kann eigentlich zwei Komponenten betrachten. Das eine ist, dass wir a priori zum Beispiel gewisse Schutzmaßnahmen implementieren, wie ein striktes Hygieneprotokoll oder wenn dann doch mal, weil es lässt sich niemals komplett ausschließen, ein gewisser Schädling im System ist, dass man quasi ökologische Gegenspieler implementiert. Da in dem Fall zum Beispiel der Marienkäfer, der dann dafür sorgt, dass quasi keine Pestizide eingesetzt werden müssen. Aber auch da ganz wichtig, dadurch, dass wir quasi nicht selbst der Eigenproduzent sind, liefern wir die technische Infrastruktur, wir liefern gewisse Standards in den Prozessen, die vorgegeben werden. Aber der Eigenproduzent selbst entscheidet dann am Ende immer noch, ob Pestizide eingesetzt werden oder nicht.
Warum vertikal? Weil man Platz spart oder was ist das Argument?
Genau, also ganz einfach gesprochen ist es mehr Pflanzen pro Quadratmeter durch die vertikale Nutzung und der Ursprungsgedanke des Vertical Farming bezieht sich auch genau darauf, dass ich im urbanen Raum, zum Beispiel in dieser Megacity wie Singapur, produzieren kann. Wenn wir für den europäischen Raum schauen, ist es häufig weniger das Problem, dass wir zu wenig Platz haben, sondern vielmehr die Flächeneffizienz, worauf wir jetzt quasi dann auch softwareseitig abspielen oder abzielen. Aber rein die Vertikale als solches, haben Sie vollkommen recht, es geht um mehr Pflanzen pro Quadratmeter Fläche.
Und wie kamen Sie jetzt ausgerechnet auf Erdbeeren? Man hätte sich ja auch alles Mögliche vorstellen können, als Laie zumindest. Ja. Und Erdbeeren gelten ja, so würde ich es interpretieren, doch schon als ein sehr anfälliges Obst. Also gar nicht so einfach damit umzugehen. Oder vielleicht macht auch gerade das sozusagen Ihren Ansatz attraktiv. Aber warum gerade die Erdbeere?
Die Idee ist 2020 entstanden, gerade zur Zeit von Corona. Und mein bester Freund und Mitgründer, Klaas Ahrens, und ich hatten uns die Vertical Farming Industrie schon länger angeschaut und vor allem die ganzen Vorteile, die mit Vertical Farming verbunden sind. Das ist dann Flächeneffizienz, wir brauchen weniger Wasser, wir haben eine höhere Ansteuerung der Qualität, die möglich ist. Wir können ganzjährig produzieren und viele weitere Komponenten. Und haben uns damals die Frage gestellt, warum der Fokus derart stark auf Blattgrün ist, also Salat und Kräuter.
Salate. Mhm.
Und haben vor dem Hintergrund erstmal die Arbeitshypothese, so würde ich es nennen, formuliert, dass die nächste Stufe im Vertical Farming mit all den Vorteilen daran liegen muss, nährstoffreiche Lebensmittel zu produzieren und haben dabei als Ingenieur und BWLer sind wir relativ schnell unsere Grenzen gekommen, haben wir dann quasi noch Dr. Stefan Hale ins Team geholt, der quasi das biologische Wissen mitgebracht hat ganz viele Tests gemacht, 2 Jahre lang rein Prototypen entwickelt. Und die Erdbeere war dann so das erste Produkt, bei der wir gemerkt haben, dass es sowohl technisch als auch ökonomisch machbar ist. Und wie Sie vollkommen richtig ausgeführt haben, ist die Erdbeere schon sehr speziell. Unser Biologe würde sagen, sie ist eine Diva. Ja. Sie ist anspruchsvoll in der Produktion, sie ist in der Logistik anspruchsvoll. Wir haben aber zugleich, auch wenn wir die ökonomische Betrachtung mit einnehmen, ein Produkt, was global nachgefragt ist und wo vor allem die Angebotsstrukturen als solches, insbesondere im europäischen Raum, zunehmend wegbrechen. Gerade der domestische Markt in Deutschland zeichnet sich dadurch aus, dass wir immer weniger heimisch produzieren können, was dann quasi gerade durch die Importware kompensiert wird, um der Marktnachfrage gerecht zu werden.
Warum kann immer weniger heimisch produziert werden?
Es hat, würde ich sagen, 2 Hauptgründe. Das eine sind die tatsächlichen Klimabedingungen, dass immer weniger planbar produziert werden kann durch zum Beispiel Extremwetterbedingungen, Starkregen oder auch ja besondere Hitze. Mhm. Zugleich aber auch durch die steigende Kostenstruktur, vor allem im Bereich der Lohnkosten, lässt sich feststellen, dass es am Ende nicht mehr konform ist zu dem, was vor allem auch der Lebensmitteleinzelhandel ist, bereit zu zahlen. Und wenn wir uns diese Wertschöpfungskette anschauen, vom Primärproduzenten über genossenschaftliche Strukturen, ist das schon eine große Herausforderung, die gerade die Erdbeerindustrie hat. Und vor dem Hintergrund quasi eine dezentrale Technologie zu entwickeln, die es dann erlaubt, kostenkompetitiv zu produzieren. Und das zugleich mit einem Produkt, was eine gewisse Qualitätsvarianz hat und dementsprechend auch die Schlussfolgerung vielleicht etwas margenträchtiger ist, als es gerade angeführt Salat und Kräuter dann zum Beispiel sind.
Ja, also ganzjähriger Anbau, haben Sie schon gesagt. Gibt es, was die Standorte betrifft, irgendwelche Einschränkungen oder kann man das sozusagen eben global überall tun? Und wie viel Ernten pro Jahr sind möglich?
Genau, also das generische Zielbild, würde ich sagen, was wir formuliert haben, ist ein System zu entwickeln, was überall auf der Welt implementiert werden kann. Ich hatte ja gerade gesprochen, egal ob es jetzt in der Wüste ist oder ob es dieser klassische Anbau, den wir dann in Deutschland auch im Gewächshaus kennen. Das heißt, erstmal Standort unabhängig. Wenn wir uns die Erntezyklen anschauen, ist es so, dass wir statt der saisonalen Spitzen vielmehr eine gleichmäßige Produktion haben. Das heißt, eine gewisse Nivellierung in die Produktionsprozesse reinkommen. Und das halt durch die stabilen Bedingungen, die wir dann den Pflanzen durch unsere Technologie ermöglichen.
Droht nicht bei einer solchen Art des Farmings eine zu starke Gleichförmigkeit, was jetzt Aussehen und möglicherweise auch Geschmack angeht, der Erdbeere? Und wie oft testen Sie den Geschmack denn eigentlich?
Also hängt natürlich sehr, sehr stark von der Perspektive ab. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Stärke der Technologie, dass wir Geschmack, Aussehen, die ganze Qualität als solches sehr stark ansteuern können. Und das bedeutet, wenn wir uns die Softwareinfrastruktur anschauen, das ist unsere Möglichkeit, ist zu sagen, dass wir ganzjährig über Marktniveau produzieren und einem gewissen Marktstandard als solches auch gerecht werden und den gewissermaßen mit definieren können. Wenn wir uns beispielsweise Pink Lady als Apfel anschauen oder Chiquita Banane, ist es natürlich auch so, dass man ein Produkt gebrandet hat, wo die Leute sich überhaupt nicht mehr die Frage stellen, wo das Produkt herkommt oder wie es schmeckt, sondern es wird sich sehr, sehr stark auf die Marke und auf die Qualität verlassen. Und das ist am Ende auch einer der großen Vorteile unserer Technologie, dass wir sagen können, ganzjährig das Marktniveau in Bezug auf Qualität, aber auch auf die Kostenkomponente, die als solches notwendig ist, um dem Endkonsumenten dann gerecht zu werden. Und in Bezug auf die Testung, tatsächlich testen wir eigentlich jeden Tag, dadurch, dass wir auch ganzjährig produzieren, jetzt hier auch in Essen. Die Anlage läuft jetzt auch schon relativ lange. Und das Ganze lässt sich, um das vielleicht ein bisschen zu objektivieren, im Bereich der Qualität anhand des sogenannten Brix-Werts festmachen.
Was ist das?
Der Brix-Wert ist der Zuckergehalt pro Frucht. Okay. Und der korreliert sehr, sehr stark mit den Geschmackskomponenten. Das heißt, ein höherer Brix-Wert, eigentlich ist es Zucker, bedeutet dann wiederum, dass der Geschmack höher ist. Und wenn wir so eine Erdbeere außerhalb der Saison betrachten, haben wir so einen Brix-Wert so von 5 bis 6. Wenn wir so eine richtig leckere Sommererdbeere haben, haben wir eher so einen Brix-Wert von 8, 10, manchmal auch 12. Und das ist halt der Vorteil unserer Technologie, dass wir sehr klar definieren können, dass wir zum Beispiel einen konstanten Brix-Wert von 12 haben wollen, um dann plötzlich erstmalig auch ein Narrativ bespielen zu können, im Dezember, kurz vor Weihnachten, eine regionale Erdbeere mit der hohen Qualität aus dem Sommer.
Welche Einsparungen sind möglich? Wie teuer ist die Erdbeere nach Ihrem System im Vergleich zum traditionellen Anbau?
Genau. wenn wir uns die Kostenstruktur als solches anschauen, ich hatte es gerade einmal so implizit angeschnitten, wir sind ursprünglich von dem komplett geschlossenen Ansatz im Vertical Farming Bereich gekommen, haben uns die Kostenstrukturen auch im Bereich der, ja, des konventionellen Anbaus dann aber als Benchmark gesetzt und arbeiten da sehr, sehr stark mit verschiedensten Partnern, sodass man wirklich in der Vollkostenrechnung durchdringen kann, wie viel Cent gehen dann zum Beispiel für die Ernte drauf, wie ist das mit der Nährstoffzufuhr, all das, was quasi auch da dazugehört. Wir sind jetzt mittlerweile so weit, dass wir das System auch im deutschen Markt einmal ausrollen werden in den nächsten 12 Monaten und gehen da auf eine Kostenstruktur, die sich 1:1 an dem orientiert, was im konventionellen Gewächshausanbau als solches möglich ist. Dadurch, dass wir aber der Technologieanbieter sind, sind wir für die Preisbestimmung natürlich nur indirekt mitverantwortlich. So, wir liefern die Kostenstruktur, die möglich ist. Stichwort derivative Nachfrage und denken das natürlich auch vom Endprodukt aus. Ich vermute, dass die Produkte dann wiederum auch im Markt liegen beim Niveau, was der Endkonsument kennt, das heißt Pauschale, so diese 4 Euro, die da als solches auch möglich sind. Ja.
Und produzieren Sie, wenn Sie absehen können, es gibt eine geringere Nachfrage, auch weniger, beziehungsweise zögern Sie sozusagen den Reifegrad dann ein bisschen raus oder wie agieren Sie da?
Genau, eine im weiteren Sinne marktgerechte Produktion ist durchaus möglich. Wir können natürlich jetzt nicht von heute auf morgen von 100 auf 0 und umgekehrt das ansteuern, aber was schon möglich ist, und daran arbeiten wir technisch auch sehr, sehr stark, dass wir eine Art Schnittstelle in der Software berücksichtigen, wo wir die ganzen Bedarfsprognosen beispielsweise mit implementieren, um dann wiederum Implikationen darauf zu ziehen, wie dann zum Beispiel das Licht angesteuert werden muss, wie die Temperatur angesteuert werden muss, um, genau das, was Sie gerade angemerkt haben, zum Beispiel 2 Wochen später die Ernte durchzuführen oder vielleicht auch 20-30% mehr Produktion zu erlangen, wenn zum Beispiel die Angebotsstruktur als solches am Markt gerade reduziert wurde.
Wer sind denn bislang Ihre Kunden? Wer nimmt diese Technologie ab und wie verbreitet ist das schon? Also wie viele Anlagen oder Lizenzen haben Sie schon verkauft?
Genau, wir kommen jetzt gerade, wenn wir die letzten Jahre betrachten, aus einer sehr, sehr stark technologischen Entwicklungsphase und sind jetzt gerade dabei, die Technologie in den Markt zu tragen. Wenn wir uns die Zielgruppenprofile mal anschauen, sind es eigentlich alle Kunden, die oder alle Akteure in einer Wertschöpfungskette. Das kann von der Primärproduktion selbst über die genossenschaftlichen Strukturen, die vor allem diese gesamte Landwirtschaft als solches, die ja in sich sehr fragmentiert ist, konsolidiert und dann am Ende auch die Produkte weiterverkauft, bis hin zum Lebensmitteleinzelhandel sogar selbst sein. Und wir arbeiten da gerade mit Partnern, die im genossenschaftlichen Kontext sich verorten lassen, haben sehr starke Pull-Effekte, würde ich auch sagen, vom Lebensmitteleinzelhandel selbst, diese Technologie besser zu verstehen und über die nächsten Jahre nutzbar zu machen. Das vielleicht erstmal zum deutschen Markt. Zum Status quo bei WeGreens ist es so, dass wir neben quasi dem Industriemodul in Essen einen ersten Pilot in Pretoria haben, in Südafrika, wo wir mit entsprechenden Partnern gerade das auch auf eine Produktionsmenge nehmen, hochfahren im Laufe des Jahres, die schon signifikant genug ist, um die auch im Lebensmitteleinzelhandel selbst zu vertreiben. Und parallel haben wir jetzt über die letzten 12 Monate Letter of Intents, also quasi Absichtserklärungen gesammelt, die sich von Amerika, Kanada über den Mittleren Osten, Saudi-Arabien bis nach Malaysia, Singapur erschließen. Und jetzt geht es quasi darum, für uns intern zu konsolidieren, auf welche Produkte wir, auf welche Projekte wir uns fokussieren. Müsste ich jetzt einmal in die Glaskugel schauen, würde ich sagen, es wird auf jeden Fall ein großes Projekt in Deutschland in den nächsten 12 Monaten realisiert. Und mindestens 1, eher 2 im internationalen Bereich. Vor allem der Mittlere Osten ist da gerade für uns ein sehr heißer Markt, wo die Technologie auch nochmal mehr Fokus findet, als das, was wir gerade in Deutschland, zumindest in der medialen Diskussion, so mitbekommen.
Und Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland würde bedeuten, die großen Discounter, also nur mal um Namen zu nennen, ob die sind, zweite Frage, aber so ein Rewe oder ein Edeka, sowas könnte man sich theoretisch vorstellen.
Genau. Ich nenne jetzt bewusst keine Namen.
Aber das wäre aber so die Kante, die auch die Kapitalkraft hat, sozusagen, sowas dann auch auszurollen.
Ja. Was wir sehr stark erleben und erfahren durften, das hatte ich vorher gar nicht so im Blick, aber ist dieses Marktphänomen vertikale Integration, das ist den Lebensmitteleinzelhändlern natürlich, Stichwort Kostenkontrolle, sehr daran gelegen ist, am Ende zum Beispiel nah an den Distributionszentren in die Eigenproduktion zu gehen. Und gerade auch wenn die Technologie sich jetzt in den nächsten 1-2 Jahren bewahren sollte, würde ich nicht ausschließen, dass es die logische Schlussfolgerung ist, dass die großen von Ihnen genannten Player dann in dem Fall da auch in die Eigenproduktion gehen und dementsprechend die Produkte ja über eigene Branding, über das eigene Label verkaufen und damit gewissermaßen natürlich auch die Wertschöpfungskette als solches neu gedacht werden muss oder zumindest partiell angepasst wird.
Ob das den Landwirten gefällt, ist die zweite Frage, oder?
Absolut, absolut. Wir sind natürlich als Unternehmen erstmal, wir richten uns nach den Marktchancen und arbeiten tatsächlich auch mit den Landwirten selbst zusammen, gerade in der Technologieentwicklung. Und ich glaube auch, gerade wenn das Ganze groß mit entsprechenden belastbaren Daten als solches funktioniert, dass die landwirtschaftlichen Konglomerate, so würde ich es einfach mal nennen, sich dem Ganzen auch nochmal mehr eröffnen. Zugleich haben wir gerade vor 2-3 Jahren erfahren, dass es dann doch eine sehr tradierte Branche ist, die natürlich auch gerne auf das setzt, was sie bereits kennt. Und so eine gewisse kognitive Dissonanz, würde ich sagen, da zugleich besteht, weil sie natürlich selbst erfahren, es steigen die Kostenstrukturen, es ist immer weniger möglich, der eigenen Marktnachfrage gerecht zu werden durch die gerade angesprochenen klimatischen Veränderungen. Und das wird jetzt spezifisch an der Erdbeere spannend zu beobachten, wie sich die nächsten Monate, die nächsten Jahre da entwickeln werden.
Obwohl ja die Landwirtschaft auch viel stärker datengetrieben ist als früher, auch dort wird ja viel mit Sensorik, wird mit Drohnen, wird mit KI gearbeitet. Ja. Also so ganz fern sind zumindest große Anbieter ja auch nicht mehr davon. Und insofern könnte es sich ja durchaus auch befruchten, wenn manches, was Sie entwickelt haben, auch in der traditionellen Landwirtschaft vielleicht Einsatz findet.
Ich hatte gerade von der Glaskugel gesprochen, müsste ich da auch da mal reinschauen. Ich bin davon überzeugt, dass die Landwirtschaft als solches sich der Technologie auch noch mal stärker öffnet, als es aktuell der Fall ist. Und dass es dann am Ende wahrscheinlich eine Lösung sein wird, die, wie gesagt, allen Akteuren über die Wertschöpfungskette bereitgestellt wird und große Industriefarmen dann vielleicht das erste Mal auch vom Handel selbst betrieben werden, was ja aber nicht heißt, dass der Landwirt als solches von morgen die Technologie nicht nutzt.
Jetzt kommen wir natürlich zu der entscheidenden Frage, was kommt nach der Erdbeere?
Wir haben zusammen mit dem Fraunhofer-Institut, Fraunhofer Unsicht, einen Antrag, der sich Inberry nennt, wo wir halt auch weitere Früchte testen. Das kann dann von der Himbeere über Blaubeeren bis hin zur Melone sein. Wenn wir uns die rein ökonomischen Parameter mal anschauen, geht es natürlich darum, vor allem die Importware als solches reduzieren zu können, um dann eine regionale Frucht zu produzieren. Softwareseitig stellen wir uns so auf, dass die wesentlichen Merkmale von dieser Frucht halt auch dann genutzt werden können oder adaptiert werden können auf unsere Software.
Also dieses Nährstoffreiche zum Beispiel, was Sie vorhin mal von der Erdbeere erwähnt haben, trifft auch auf andere Beerensorten zu.
Genau, also wir haben jetzt bin ich natürlich auf dünnem Eis, da würde ich gerne den Biologen eher was sagen lassen, aber das, was ich schon sagen kann, ist, dass wir eine gewisse Schnittmenge einfach haben in der Art und Weise, wie die Früchte angesteuert werden über die ganzen Hardware-Komponenten. Und dass wir, wie gesagt, da weitere Früchte dann auch in die Software mit aufnehmen können. Aktuell ist es so, dass wir uns erstmal rein auf die Erdbeere fokussieren. Wir reden da über einen relativ großen Markt. Auch allein in Deutschland sind es fast 300.000 Tonnen an Produktion, die durch die Wertschöpfung getragen werden, sodass alleine dieser Market Need erstmal über die nächsten Jahre dann auch bedient werden kann. Weltweit reden wir von fast 8,9 Millionen Tonnen im Erdbeersegment. Und klar, langfristig, aber ganz klare Zielsetzungen, eine Übertragbarkeit quasi von weiteren Früchten auf unsere Software zuzulassen.
Es müssen aber auch solche sein, und das ist bei den genannten, bei denen, die Sie herausgearbeitet haben, die entsprechende Margen haben.
Genau.
Dass sie sich lohnt, ne?
Exakt. Also die ökonomische Machbarkeit ist am Ende der ausschlaggebende Punkt, dass sich das auch lohnt. Zum derzeitigen Momentum ist es so, dass wir rein die Erdbeere kostenkompetitiv in unserer Infrastruktur quasi produzieren können, sodass es auch im Markt fähig ist. Aber, und ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache, in dem Moment, wo man mehr Daten bekommt, wo die Software sich weiterentwickelt, wo dieser ganze KI-Bereich, und allein die letzten 24 Monate haben ja mal wieder gezeigt, wie schnell diese Dynamik ist, sodass ich nicht ausschließen würde, dass wir da auch schneller ans Ziel kommen, als wir uns gerade eigentlich erträumen lassen.
Jetzt haben Sie die internationale Seite schon angesprochen, Südafrika erwähnt, auf der einen Seite den Mittleren Osten, andererseits. Sind das die wichtigsten Standorte und welche Konkurrenten gibt es eigentlich international?
Ich würde vielleicht mit dem deutschen bzw. europäischen Markt erstmal starten mit dieser Perspektive, weil alleine Deutschland und Holland für uns die Champions League ist. Wenn wir es hier einmal schaffen...
Warum? Warum sind die Qualitätsansprüche an die Erdbeere so groß oder was ist der Grund?
Weil es kaum einen Markt gibt, wo der Retailer solches so stark ist und zugleich auch der Endkonsument so preissensitiv. Das heißt, wenn wir uns alleine den Verkaufspreis von der Erdbeere mal anschauen, wir sind hier durchschnittlich pro Jahr so ungefähr bei 7 Euro pro Kilogramm, vielleicht etwas drüber, je nach Saison. Allerdings ist das ein Bruchteil dessen, was im Ausland erzielt werden kann. Also teilweise reden wir zum Beispiel in Singapur, wo wir jetzt letztes Jahr eine Tochtergesellschaft aufgebaut haben, von Verkaufspreisen, die gut bei 40, 50 Singaporean Dollar liegen, also auch mal 25 bis 30 Euro pro Kilogramm, was absolut gewöhnlich ist und es ist jetzt nicht diesen Premium-Anspruch, wie wir ihn haben, sondern es ist wirklich ein marktkompetitiver Preis als solches. Und das sind am Ende auch der zweite Punkt, genau die Zielmärkte, die für uns interessant sind. Also von Südostasien, auch Japan, China, wo natürlich nochmal ganz, ganz andere Größen am Ende auch für die Produktionsanlagen notwendig sind, über den Mittleren Osten, Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, all diese Märkte. Und wir merken, und das ist vielleicht zum dritten Punkt, sehr unterschiedliche Ansprüche von den jeweiligen Märkten an das Endprodukt. Mhm. Also was in Deutschland zum Beispiel besonders relevant ist, ist das Thema Regionalität. Wohingegen zum Beispiel im Mittleren Osten Regionalität, Nachhaltigkeit eher eine untergeordnete Relevanz hat. Da geht es vielleicht viel mehr um Premium, die Premiumqualität. Wohingegen wiederum dann zum Beispiel in Amerika und Kanada das Thema Food Security relevant ist. Das heißt, es ist möglich, mit dieser Technologie gewisse Narrative natürlich hervorzuheben. An sich hat die Technologie ganz viele Vorteile, aber es geht dann darum, quasi dem jeweiligen Markt sich den Vorteilen anzupassen. Und da zu Ihrer Frage in Bezug auf die Wettbewerber. Zuletzt war es so, dass wir rein technisch funktional in der Wettbewerbsanalyse häufig mit klassischen Vertical Farming Unternehmen verglichen wurden. Mein Ansatz wäre eher so diesen Customer-Based Ansatz zu wählen. Also, dass wir uns dessen bewusst sind, dass das Endprodukt am Ende noch ein Commodity-Produkt ist und dass wir weniger in einer isolierten Betrachtung des Vertical Farming Markts unterwegs sind, sondern vielmehr in einem Commodity-Markt, der dann zum Beispiel auch kompetitiv zum konventionellen Anbau sein muss, der kompetitiv zum Gewächshausanbau in Holland sein muss. Und da sehe ich tatsächlich auch eher die Wettbewerber. Also beispielsweise, dass die großen Automationsfirmen, wie zum Beispiel Viscon oder Priva, die dezidiert die Technologie für den Gewächshausansatz wählen und weniger isolierte Vertical Farming Betrachtung, weil, wie gesagt, das halt ein Commodity-Produkt ist und daran sollte man sich dann auch eher orientieren.
Sie haben mal irgendwo gesagt, wir sind ein Fünf-Sterne-Hotel für Erdbeeren. Muss man das differenzieren und sagen, wir sind Softwareanbieter für Fünf-Sterne-Hotels oder?
Mittlerweile ja. Das ist so der... Das ist die Erfahrung, die man als Startup machen darf. Ich würde es vielleicht eher so framen, dass man auch, also nicht nur aus technischer Sicht, sondern vor allem aus Geschäftsmodellsicht natürlich verschiedenste Entwicklungsschritte durchläuft. Und wir hatten ursprünglich die Markthypothese, dass wir als B2C-Unternehmen, das heißt mit Eigenproduktion, mit eigenem Branding in den Markt reingehen und in dem Fall Premium-Erdbeeren verkaufen, haben aber einfach gemerkt, dass die Skalierbarkeit und vor allem auch die eigentliche Intelligenz unserer Technologie ganz woanders liegt, nämlich in den Daten, die ich das hier gerade ausgeführt hatte. Deswegen der Shift hin zum B2B-Kontext, vor allem auf die Software-Seite. Und aus Marketing-Sicht würde ich davon sprechen, dass wir uns als Enabler verstehen für diese Industrie und sehr spezifisch mit der Software-Infrastruktur für die Erdbeere unterwegs sind.
Die Idee zur Gründung kam wie? Sie haben schon ein bisschen gesagt, mit Ihrem Freund waren Sie unterwegs, aber was gab so letztlich den Aufschlag dafür?
Es ist schwierig zu sagen, dass es den einen Moment gab, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir es, sondern es war ein absoluter Entwicklungsprozess, der dem Ganzen zugrunde lag. Wir haben halt immer wieder Hypothesen aufgestellt, was funktionieren kann, was funktionieren muss, damit wir auch weitergehen. Und mit diesem Hypothesengeflecht sind wir dann eigentlich unterwegs gewesen. Und als wir spätestens gemerkt haben, dass die Technik auch bei unserer ersten Prototypenanlage, die wir damals selbst in Witten gebaut haben, also wir haben all unser Geld zusammengeworfen, Und ja, der eine oder andere hat es noch belächelt, dass wir so risikobereit sind und haben dann über anderthalb Jahre diese Anlage mit Teilen von eBay Kleinanzeigen, Amazon selbst aufgebaut. Und das war spätestens der Moment, wo wir gesagt haben, okay, wir sind in der Lage, eine Technologie in den Markt zu bringen, die es als solches tatsächlich in der Form noch nicht gibt. Und da würde ich sagen, ist der war die letzte notwendige Hypothese, die bestätigt werden konnte, dass wir auch mit dem Unternehmen loslaufen.
Ja. Um wirklich Anlagen zu bauen, mittlerweile machen Sie ja mehr Technologie, aber um wirklich Anlagen zu bauen, hat man großen Kapitalbedarf. Wie haben Sie gerade am Anfang über diese Kleinstbeträge hinaus Ihre Kapitalgeber gefunden?
Ich würde an der Stelle einmal differenzieren zwischen der Innenfinanzierung von V-Greens und der Außenfinanzierung für die Anlagen als solches. Rein von der Innenfinanzierung sind wir von dem gebootstrappten oder selbstfinanzierten Ansatz über mehrere Eigenkapitalrunden jetzt zuletzt haben wir uns finanziert, wo ursprünglich klassische Business Angels bis hin zu die ersten institutionellen Investoren die Unternehmung quasi auch bei diesem Vorhaben unterstützen und begleiten. Bei der Außenfinanzierung ist es so, dass wir vom Geschäftsmodell große technische Partner haben, Generalunternehmer, die wiederum aus dem Anlagenbau selbst kommen. Das heißt, wir haben zum Beispiel Körber Technologies als einen der großen technischen Partner, die dann unsere Anlagen verkaufen. Und wir kriegen prozentual entsprechende Gebühren dafür, dass die unser Wissen, unsere Infrastruktur als solches mit nutzen können und treten dann in im weiteren Sinne Konglomeratstrukturen als solches auf. Die Außenfinanzierung der Farm muss natürlich je nach Projekt genauer angeschaut werden, aber da greifen wir auf klassische SPV-Strukturen, klassische langfristig auch Fondsstrukturen zurück, worüber diese ja schon fast Infrastrukturprojekte dann auch querfinanziert werden.
So ähnlich wie Windparks oder
exakt.
So, die auch SPVs laufen, genau. Mhm. Sind das dann auch, also Anlagenbauer beispielsweise, die wichtigsten Partner in dem Netzwerk oder sind diejenigen, die Sie auch auf der naturwissenschaftlichen Seite beraten, sind das so Ihre wichtigsten Partner? Wie würden Sie es einstufen? Wahrscheinlich ist keiner unwichtig, sonst hätten Sie ihn nicht, aber was ist besonders wichtig?
Gute Frage. Ich denke auch, dass wir das gesamte als Ökosystem verstehen sollten. Das heißt, neben den gerade angesprochenen technischen Partnern, gerade die Generalunternehmer, die natürlich auch viel Reputation, viel Know-how und mitbringen und zugleich auch diese ganze Cashflow-Problematik, wenn man solche großen Anlagen aufbaut, für uns lösen. Und sie haben für uns quasi, oder wir ermöglichen den Marktzugang. Das ist eine Win-Win-Situation, die wir als solches kreieren. Ganz, ganz wesentlicher Partner. Die zweite Ebene sehe ich auf jeden Fall auch im Wissensaufbau. Gerade die ganzen akademischen Einrichtungen von der Technischen Universität München, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, vor allem mit Professor Knoll, Professor für Künstliche Intelligenz, über die Universität Köln, die Universitäten aus dem Ruhrgebiet, die an diesen verschiedensten Technology-Stacks, die wir aufbauen, von der Hardware über die Software entsprechend mitwirken. Und natürlich auch, ich glaube, das muss ich als BWLer sagen, die Investoren, die da nicht nur Kapital mitbringen, sondern vor allem auch viel strategisch das Ganze mitbegleiten. Also in dem Moment, wo man ja auch noch als sehr junges Unternehmen vor strategischen Blockaden steht, sei es im Bereich der Finanzierung, im Bereich der medialen Aufmerksamkeit, haben wir, das möchte ich dann an der Stelle auch vorheben, auch viel Unterstützung bekommen aus unserem Investorennetzwerk, was uns unter anderem auch so weit gebracht hat.
Sie sitzen im Ruhrgebiet. Wie würden Sie nach Ihren Erfahrungen die Voraussetzungen für Ausgründung auch aus Universitäten im Ruhrgebiet einschätzen? Besser geworden im Zeitverlauf? Viel Nachholbedarf? Wie kann man es einordnen?
Wir sind sehr glücklich erstmal hier im Ruhrgebiet und ich finde, man merkt auch, dass über die letzten Jahre einiges passiert ist. Verschiedenste Projekte, die da angeführt werden von der BRIC Startup Allianz, über auch wirklich zum Beispiel im Kosmos der Universität Dortmund, wo Acceleratoren entstehen, Inkubatoren. Also man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Zugleich ist das aber auch eine der großen Herausforderungen, weil es sehr, sehr fragmentiert ist. Ja. Und es ist als gerade wenn man das erste Mal gründet, Gründer, nicht ganz trivial, an welcher Stage man zu welchem Partner geht und wo tatsächlich auch die notwendigen Leverage bestehen. Aber wie gesagt, ich finde, man merkt eine positive Entwicklung hier im Ruhrgebiet. Es ist sicherlich noch nicht vergleichbar mit dem Münchner oder Berliner Ökosystem, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Und alleine durch diesen Dreiklang aus Industrie, aus den Universitäten und auch Investorennetzwerke, die hier aufgebaut werden, glaube ich auch, dass wir die nächsten Jahre immer stärker werden und da auch noch einiges aufholen.
Das ist gut zu hören. Wenn Sie Mitarbeitende brauchen, welche Kompetenzen müssen die mitbringen? Suchen Sie überhaupt welche oder haben Sie im Moment ein Team, wo Sie sagen, damit kommen wir die nächsten Jahre klar?
Also vor allem im Data- und AI-Bereich sind wir gerade sehr, sehr stark am Suchen oder generell vielleicht im Software-Bereich.
Das heißt, überall die Konkurrenz ist groß.
Die Konkurrenz ist sehr, sehr groß. Absolut. Aber das ist rein technisch gesehen unsere IP. Ich hatte von unserem Herzstück gesprochen. Ja. Dementsprechend suchen wir auch sehr, sehr stark in diesem Bereich noch. Haben einige gute Leute jetzt einstellen können, aber das wird sich auch noch über die nächsten 12, 24 Monate weiter so entwickeln, dass wir gerade in diesem Bereich tatkräftig suchen.
Ja. Vielleicht noch zwei, drei persönliche Fragen. Sie haben BWL studiert, sind dort auch promoviert. Was hätte Sie vielleicht alternativ gereizt?
Wenn ich rein meinem Interessensgebiet folge, wäre es wahrscheinlich auch eher im digitalen Kontext zu verorten. Also gerade der IT-Bereich finde ich schon sehr, sehr spannend. Ansonsten, auch der damals war noch der NC meines Abiturs, Abitur zu schlecht, aber hätte ich auch Interesse daran gehabt, Jura zu studieren, weil ich es dann doch sehr, sehr spannend finde, wenn es um diesen Kontext Sprachsensibilität, Deutungshoheit und welches Werkzeug am Ende auch Sprache ist in der Argumentation. Wahrscheinlich wäre es irgendwo eine von den beiden Bereichen gewesen. Mhm.
Was war für Sie als Gründer die positivste, was die schwierigste Erfahrung in den letzten Jahren, mit der Sie umgehen mussten?
Auch spannende Frage. Also zum einen, vielleicht eher eine generische Antwort, war selbst erfahren zu dürfen, dass Unternehmertum und Gründung kein linearer Prozess ist. Weil so viele Rückschläge natürlich auf diesem Weg immer wieder erfahren werden, die man überhaupt nicht vorhersehen kann. Und sich dessen bewusst zu werden, dass es ein Teil des Erfolgs ist, die ganzen Rückschläge zu erleben und dann auch zu überwinden, war, wie gesagt, glaube ich, somit das größte Learning. Ansonsten haben wir viel oder habe ich auch viel zwischenmenschlich lernen dürfen. Wir hatten ursprünglich, vielleicht als kurze Anekdote, 5 Gründer, jetzt sind ja mittlerweile 4. Das heißt, im Gründungsjahr selbst ist einer der Gründer ausgetreten. Und gerade wenn es natürlich dann auch um einen gewissen Kapitalgrößen geht, sind solche Verhandlungen auch nicht ganz einfach, wo man natürlich dran wächst. Das heißt, so irgendwie von der Führungskomponente über ganze Vertragskomponente sehr, sehr viel lernen dürfen. Bis hin zu Operations Hell tatsächlich auch. Also wir hatten unsere Anlage im Jahr 2022 in Betrieb genommen und die Familie und Freunde mussten schon viel zurückstecken. Und gerade an Weihnachten kommt dann der Anruf, die Pumpen sind ausgefallen, die gesamte Anlage läuft hoch. Und ja, statt dann irgendwie mit einem Rotwein am 25. Mit der Familie zusammen auf der Couch zu sitzen, wurde dann die Farm ausgesaugt. Und all diese Anekdoten aus dem Unternehmertum sind spannende Learnings gewesen. Ansonsten vielleicht noch kurz, das war ja jetzt eher die, ich würde sagen, negative Perspektive darauf. Positiv auf jeden Fall, und das ist schwierig, ein Einzelevent hervorzuheben, aber das gesamte Wachstum im Team und auch persönlich bei sich irgendwie feststellen zu dürfen. Natürlich hat man immer Einzelevents, die von der technischen Inbetriebnahme über den Abschluss der Finanzierungsrunde, über spannende Erfahrungen im Ausland, von dem Mittleren Osten über Singapur, hatte ich gerade gesprochen, auch selbst einen stark weiterbringen. Aber um da vielleicht auch etwas Werbung fürs Gründertum zu machen, ich kann jedem nur raten, ich glaube, im Schnelldurchlauf so viele Erfahrungen zu sammeln, gerade als Betriebswirt von der Produktentwicklung über die technische Perspektive, die auch notwendig ist, um überhaupt Innovation voranzutreiben, alles irgendwie mit Einklang zu bringen, was man akademisch als solches durchlebt hat, ist wie gesagt ein Großgeschenk auch.
Ist bereichernd. Ja. Ich hatte mir noch die Frage vorgenommen, wie oft Sie persönlich Erdbeeren essen. Aber Sie haben gesagt, im Prinzip noch jeden Tag.
Absolut,
oder?
Ja. Mittlerweile nicht mehr jeden Tag, aber ich würde sagen, quasi jede Woche, ja.
Und solange Sie die noch nicht leid werden, ist das auch das richtige Produkt.
Ich würde sagen, es ist auch eine Form von Validierung, ja.
Mit dem Sie beschäftigt. Zwei Fragen vielleicht noch, die ich immer ganz gerne stelle, nämlich zunächst, unsere Studierenden stehen ja doch irgendwann bald vor dem Eintritt ins Berufsleben. Was würden Sie sagen, auch aus der Gründerperspektive heraus, welche Eigenschaften und Fähigkeiten sollte man mitbringen, um sich künftig in der Praxis zu behaupten?
Mein Eindruck ist, dass gerade die Managementlehre über die letzten Jahre auch teilweise immer mehr Kritik sich ausgesetzt fühlt. Ich persönlich bin großer Verfechter wiederum auch von der akademischen Ausbildung, also im betriebswirtschaftlichen Kontext. Deswegen glaube ich, dass eine gute, solide betriebswirtschaftliche Ausbildung auf jeden Fall schon ein sehr gutes Fundament sind, gerade auch im Unternehmertum. Und das wiederum zu kombinieren mit einem technischen Grundverständnis, Stichwort Digital Literacy, und mit einem gewissen Bewusstsein dafür, was auch im digitalen Kontext auf den über die nächsten Jahre auf uns zukommt, ist rein vom Hard-Skill-Kontext her schon mal sehr viel wert. Ansonsten ist, und das merken wir auch bei uns, bei WeGreens sehr, sehr stark, natürlich die Soft-Skill-Ebene ebenfalls von enormer Relevanz. Und da ein hinreichendes Maß an Agilität, Flexibilität, aber auch Durchhaltevermögen zu besitzen, weil wir uns natürlich in immer stärker werdenden Dynamiken hier befinden. Es kann geopolitisch sein, es kann technisch sein. Und ja, sich dessen bewusst zu sein, Erfolg passiert nicht von heute auf morgen. Man muss ein Durchhaltevermögen irgendwie in den Tag legen und manchmal auch die Extrameile gehen. Das wäre so rein von der Attitude quasi die Idealvorstellung, die wir dann auch unseren Mitarbeitern gegenüber.
Das Stichwort von der Geopolitik nochmal, da erleben wir tatsächlich sprunghafte Veränderungen. Beeinflusst das auch Ihre Absatzchancen weltweit? Oder ist die Erdbeere ein so globales und stabiles Produkt, dass egal wer wo regiert, die Nachfrage gleich bleibt?
Die Nachfrage als solches ist, würde ich, soweit ich es beurteilen kann, schon relativ stabil. Rein auf die Unternehmung WeGreens geschaut, sind wir schon natürlich sehr, sehr stark dadurch beeinträchtigt. Es sind die Finanzmärkte, es sind die Kapitalmärkte, die wiederum Einfluss auf uns haben. Es sind aber auch die Zielmärkte, wo wir dann unsere Farm verkaufen. Gerade was natürlich dann jetzt zuletzt auch im Mittleren Osten, wir von außen da beobachten, hat natürlich auch einen Einfluss darauf, welche Märkte für uns relevant sein könnten. Und das wirft dann viel Planung um. Ich glaube, das ist auch die Stärke eines Startups, da agil darauf reagieren zu dürfen mit einem kleinen Team. Trotzdem, klar, es hat einen Einfluss.
Die letzte Frage ist eigentlich gar keine Frage, sondern bitte um eine Satzergänzung. Wir haben jetzt viel über Transformation gesprochen, auch Ihres eigenen Geschäftsmodells. Wenn es einen Satz gäbe, der würde mit dem Begriff der Transformation beginnen, dann käme ein Gedankenstrich. Wie würden Sie den ergänzen?
Ist notwendig.
Das war mir die kürzeste, aber kompakteste und sehr gut nachvollziehbare Antwort, die ich bisher bekommen habe. Herr Dr. Hartmann, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns heute für Ihre Erfahrung zur Verfügung standen. Man hat gemerkt, Ihr Puls schlägt für die Erdbeere, was ich persönlich total sympathisch finde. Und ich wünsche Ihnen persönlich und für die Company alles, alles Gute. Vielen Dank, dass wir heute mit Ihnen sprechen durften.